Wir leben in einer Demokratie und da sollte man offen über alles diskutieren können. Dies ist eines unserer Leitsätze und ein weiterer Grund, weshalb wir als Schweizer Gesundheitsfernsehen QS24 Ihnen andere Sichtweisen vermitteln möchten, die vielleicht nicht mal ganz der normalen Medizin entsprechen. Durch eine neue Regelung von YouTube kann es nun sein, dass hin und wieder eines der sehr polarisierenden Videos gelöscht wird. Auf unserer Webseite www.qs24.tv unter der Rubrik Zensurvideos werden wir diese euch aber weiterhin zur Verfügung stellen. Denn QS24 steht für Demokratie und Meinungsfreiheit.
Herzlich willkommen heute zu unserem Format Naturmedizin. Heute widmen wir uns einfach mal nur den Kindern. Ihre Ernährung vom Stillen, da höre ich oft die Frage, wie geht der richtige Übergang? Ich möchte jetzt aufhören mit Stillen und was gebe ich jetzt meinem Kind? Es gibt ja unglaublich viele Ratgeber, viele natürlich auch veraltet und unwissenschaftlich, muss man auch dazu sagen, weil man seit Jahrzehnten den gleichen Mist auch erfährt oftmals. Und es gibt natürlich auch gute Geschichten, wie unsere Natur die Nahrung ähnlich ist. Und da habe ich heute einen ganz tollen Gast bei mir, Andres Bircher. Hallo.
Grüß Gott.
Grüß Gott. So, jetzt stelle ich dir direkt mal die Frage, die erste Frage, die ich oft von Müttern bekomme, die stillen ihre Kinder und irgendwann soll der Übergang kommen in eine Beikost. Jetzt bekomme ich natürlich von der Industrie als Mutter Stracciatella, Gute-Nacht-Brei, Schokopudding, Bolognese im Glas, Lasagne. Da kriege ich Gänsehaut, wenn ich das als im Laden sehe. Was ist denn genau die erste Muttermilch-ähnlichste Kost? Was wäre denn der ideale Übergang für das Kind?
Ja, wir können hier auch davon ausgehen, von Müttern, die vielleicht nicht stillen können, auch dann ist da die Milch, welche am genauesten die Muttermilch nachmacht, imitiert, ist die Mandelmilch. Man muss sie aber frisch zubereiten, aus Mandelpüree mit Wasser gemixt und in der richtigen Konsistenz. Das kann man einfach selber probieren, wenn es angenehm ist, nicht zu dick, nicht wässrig, dann ist es auch für das Kind richtig. Das hat ganz Spanien, bevor diese Industriemilchen aufkamen, hat eben Kinder so aufgezogen.
Kennen Sie eine Quelle, wo ich Mandeln herbekomme, die gut sind, also jetzt nicht irgendwie aus einer unglaublich viel Pestizid belastet oder vielleicht lange Transportwege? Bekomme ich gute Mandeln hier in der Region?
Ja, Sie bekommen die Mandeln bekommen. Mandelpüree würde ich da nehmen, in den Reformhäusern.
Ah, so ein fertiges Mandelmus.
Ja, wenn Sie biologisches nehmen und das helle, nicht das braune, das helle. Gegen das helle reagiert nie jemand allergisch, nur gegen das braune.
Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, wenn man jetzt wirklich Allergien in der Familie hat. Gibt es ja auch viele, die schon Heuschnupfen, Nussallergien und Steinobst haben. Die denken jetzt natürlich gleich, oh Gott, wenn ich meinem Kind dann direkt die Mandelmus, Milch, Ersatzmilch gebe, dann reagiert es eventuell allergisch drauf.
Ja, das ist also nicht so.
Okay.
Es ist gut zu wissen, wegen dem Stillen, dass eben gestillte Kinder rund 50% weniger Allergien, Asthma, Hautausschläge und später viel weniger Herz-Kreislauf-Krankheiten haben als nicht gestillte Kinder. Und eben, wenn man dann das Stillen, ist immer die Frage, wie lange möchte man stillen? Nach meiner Erfahrung sehr wichtig, dass die Mutter sehr gut auf sich selber hört. Und es ist nicht für jede Mutter richtig, 6 Monate lang zu stillen. Es kann auch sein, dass sie früher erschöpft ist. Und dann kann sie schrittweise umstellen durch Zugabe von Mandelmilch. Sie kann auch sehr früh schon ganz frisch gepresste Obst- und Gemüsesäfte beigeben. Zuerst Obst, Banane, Apfel und später dann, einen Monat später, auch Gemüse. In der Zeit, wo man eben auch Obst und Gemüse frisch schon zufüttern kann dem Kind. Es ist interessant, dass zum Beispiel Mütter, die stillen, jedes Jahr, wo sie ein Kind stillen, haben sie 15% weniger Risiko, selber einen Diabetes zu entwickeln. Und diese Wirkung hört aber im 7. Monat auf. Offenbar ist es dann für die meisten genug.
Okay, also wenn ich schon mal sicherstelle als Mutter, dass ich 7 Monate stillen kann, dann habe ich schon mal die beste Voraussetzung.
Für das Kind,
für
ja.
Das Kind und für
die
Mutter.
Für die Mutter auch, wenn sie sich nicht erschöpft. Das ist ein ganz wichtiges Thema, nicht wahr? Wir haben die La Leche League, die eigentlich sehr gut das Stillen promoviert, aber sie promoviert das Stillen on demand. Und das ist ziemlich gefährlich, weil das Kind, wenn es auf die Welt kommt, hat es überhaupt keinen Sinn für einen Rhythmus. Es findet auch keinen Rhythmus. Ich habe so viele Mütter gesehen mit dem Kind, die beide total erschöpft und schlaflos waren, weil sie ständig das Kind an der Brust hatten. Weil sie meinten, dass sie dürfen das nicht anders machen. Die Mutter muss dem Kind einen ganz klaren Rhythmus geben. Und wenn es noch nicht so weit ist für die nächste Stillmahlzeit, mit Tee dazwischen geben, damit der Rhythmus beim Kind entsteht.
Und welchen Tee würden Sie da empfehlen?
Sehr gut ist Fencheltee zum Beispiel für das Kind.
Okay. Ja, da haben wir ja natürlich auch von der Industrie immer diese Kindertees, die ja aus 99% Zucker bestehen. Sowas würde dann natürlich dann auch wiederum Störungen in der Darmflora, Adipositas und das Ganze wiederum fördern.
Ja, die würde ich unbedingt meiden.
Auf jeden
natürlichen
Fall.
Die, man muss meistens nicht einmal süßen. Wenn das Kind Durst hat, nimmt es auch ungesüßt.
Also würden Sie auch wirklich empfehlen, weil es gibt ja auch von der Industrie diese Folgemilch oder auch für Frauen, die nicht stillen können, Fertigmilch mit 1, 2, 3, da wird dann auch der Zuckeranteil dementsprechend höher dosiert. Könnte ich jetzt wirklich sagen, ich verzichte auf diesen Industriemüll in Anführungsstrichen und nehme wirklich die Mandelmilch als Basis und auf dieser Mandelmilch baue ich eben meine Zusätze noch mit rein, wie jetzt zum Beispiel die Banane oder den Apfel.
Ja.
Und gibt es noch eine Komponente, die wichtig wäre? Also gibt es noch irgendwelche Öle oder keine Ahnung, irgendwas, was ich in dieses Fläschchen reinmachen sollte?
Ja, das ist nicht nötig, weil eben die Mandelmilch enthält eben die ungesättigten Omega-3-Pflanzenöle. Es ist ja merkwürdig, dass die Muttermilch, wenn wir uns Menschen als Tier betrachten, ungesättigte Öle enthält, welche sonst nur die Pflanzen haben, was auch zeigt, dass eben der Mensch eigentlich Pflanzennahrung später braucht. Es gibt interessante Untersuchungen, die gezeigt haben, es wurde untersucht, was die Tiere sich für Nahrung im Erwachsenenleben zusammensuchen, und das hat sehr genau übereingestimmt mit der Zusammensetzung der Milch des Muttertieres. Mhm. Und das kann man eigentlich auf den Menschen auch übertragen. Zu den Industriemilchen gibt es ein Riesenproblem. Das ist die fehlende Lebendigkeit und dann die zerstörten Milchproteine. Überhaupt bei Milch, auch für uns Erwachsene, die Milch wird zuerst in der Industrie einmal durch die Homogenisierung werden die Milchproteine räumlich verkrüppelt, damit die Milch nicht mehr aufschwimmt. Und diese verkrüppelten Milcheiweiße nehmen unsere Darmlymphozyten als verdächtig wahr und mobilisieren das Immunsystem. Das ist der Grund, warum heute sehr, sehr viele Menschen Milch überhaupt nicht mehr vertragen. Oft meinen sie dann, es sei Laktoseintoleranz. Meistens ist es aber eine Kuhmilchintoleranz und die überträgt sich dann durch molekulare Mimikrie auch auf den Weizen und auf die Hefe. Oft reagieren die Menschen auf Backhefe.
Ja, das ist ein schöner Übergang jetzt zu meiner zweiten Frage. Es wird ja dann den Kindern nach dem Stillen mit einer Beikost ein Brei empfohlen. Und als Mutter bekommt man dann so eine Fertigbreimischung, die oft aus Getreide besteht. Jetzt, da sind Sie natürlich der Experte, was die Bircher Original-Müsli-Mischung. Wie würde jetzt ein perfekter erster Brei aussehen für die Kleinen?
Ja, also man kann ab 2 Monaten gut bedienen, dass man einen Apfel ganz fein raffelt auf der Glasraffel und eine Banane hineinzudrückt und das dem Kind gibt. Das kann man auch mixen und kann es dann in den Mandelmilchschuppen tun, wenn man nicht stillen kann. Ab 3 Monaten kann man schon mit Gemüsen beginnen, vor allem Fenchel, Karotte sind beruhigend für den Darm. Kinder, die so ernährt werden, haben in aller Regel keine Koliken.
Jetzt eine kritische Frage zur Banane. Die kommt ja jetzt nicht wirklich aus unserer Region.
Ja.
Aber wieso empfehlen Sie die Banane? Haben wir nicht hier in unseren Breitengraden, in unserer Region, was Besseres für die Kinder an Obst?
Ja, also Apfel ist ideal. Birne sollte man nicht zu viel hineingegeben am Anfang, weil es kann dann auch Durchfall erzeugen, bis das Kind gewöhnt ist.
Okay.
Nachher geht es aber auch. Und die Banane natürlich kommt weit her. Ich würde unbedingt biologische nehmen. Und dann ist die eben sehr gut verträglich. Und man muss ja die Enzyme fördern, die das Kind haben muss, um die Fructose, den Fruchtzucker abzubauen. Mit Apfelbanane geht das am allerbesten und am schnellsten.
Okay. Jetzt wird ja den Müttern immer sehr viel Angst gemacht, dass sie, dass das Kind Kalzium braucht, damit es starke Knochen bekommt und es auf jeden Fall seine Milch benötigt. Wo ist aus Ihrer Sicht eigentlich wirklich der wichtigste Faktor für die Knochen?
Ja.
Wie schaffe ich es als Mutter, einen sicheren Knochenaufbau zu unterstützen?
Ja, das ist eine sehr wichtige Frage, weil es wurde 1962 hat die WHO eine Empfehlung herausgegeben an alle Ärzte, sie sollen den Müttern und den Frauen allgemein raten, sehr viele Milchprodukte zu essen, weil die viel Kalzium enthält.
Mhm.
Und seither hat die Osteoporose massiv zugenommen. Epidemiologisch gesehen, in allen Gebieten, wo viel Milchprodukte genossen werden, Innerschweiz, Normandie und so weiter, dort gibt es viel mehr Osteoporose und auch in der Gegend, wo viel Fleisch gegessen wird. Und die Milch enthält schon viel Kalzium, aber das Kalzium wird schlecht assimiliert. Es gibt scintigraphische Studien, die gezeigt haben, dass eben das Milchkalzium ganz schlecht in die Zellen kommt, während Kalzium aus Gemüsen, Frischgemüsen, viel besser eingebaut wird. Und wenn man Magnesium zugegeben hat, wurde Kalzium besser aufgenommen, als wenn man das nicht getan hat. Hier ist ein großer Fehler eigentlich passiert, der noch immer nicht verschwunden ist in der Medizin. Ist eben der Knochenbau ist bei Osteoporose nicht darum schwach, weil wir zu wenig Kalzium zu uns nehmen, sondern die Knochen haben eben auch die Zwischenzellsubstanz in diesen Volkmannschen Kanälchen und er wird allein durch diese Zwischenzellsubstanz hindurch ernährt. Und wenn eben wir eine Fehlernährung haben, wie sie allgemein üblich ist, dann wird diese Zwischenzellsubstanz verschlackt mit organischen Säuren, mit Amyloiden, der genährten Eiweißen. Und dann kann der Knochen, der ständig umgebaut wird, seine Knochenbällchen nicht mehr richtig aufbauen. Das ist faszinierend gemacht, wie eine gotische Kathedrale mit den Rippen, wie so ein, zum Beispiel ein Oberschenkelknochen, die Stabilität mit einem Minimum an Gewicht hat. Und diese Bälken werden vermindert und verplumpt, bis der Knochen brüchig wird.
Mhm.
Und dann bekommen die Frauen eben die Medikamente, welche den Knochen stabilisieren sollen. Und da wurde eben gezeigt, dass wenn man die lange bekommt, diese Bisphosphonate, dass dann die Knochen sehr brüchig werden.
Mhm.
Die Knochen werden zwar schwerer, aber die Knochenstruktur wird schlechter aufgebaut durch die Beeinflussung der Zellen, die Knochen aufbauen sollen. und werden Brüchen, da bekommen die Frauen dann Spontanfrakturen und entsteht großes Leid. Man muss also diese Bisphosphonate unbedingt meiden.
Okay, ja. Also ich erinnere mich, vor 20 Jahren habe ich meinen ersten Ernährungsvortrag im Kindergarten gehalten, ja, und habe hochmotiviert mich schon damals mit dem Thema Milch befasst und habe versucht, die Mütter zu warnen vor dem Kuhmilch-Thema bei den Kindern, weil es wirklich zur Entmineralisierung des Knochens kommt. Ja. Und ich wurde aus dem Kindergarten rausgeschmissen und die Mütter haben getobt und ich habe mir dann geschworen, ich halte nie mehr vor Müttern Vorträge und nicht mehr über die Milch. Also ich habe da wirklich so ein bisschen ein Drama von getragen, weil ich habe gemerkt, wie die Milch so vehement in Schutz genommen wurde, als ob es sich um das eigene Überleben handelt. Also wie erklären Sie sich das, dass wir da dass so eine Mentalität darum haben, dass wir an was festhalten, wo wir wirklich heute wissen, also vor 20 Jahren lasse ich mir ja noch gefallen, da war ich schon innovativ unterwegs, aber heute müssten wir doch bereit sein, für diesen Sprung uns wirklich mal mit dem Thema Gesundheit auseinanderzusetzen und diese alten Dogmen fallen zu lassen.
Ja, das ist ein sehr wichtiges Thema, welches uns die Corona-Krise eindrücklich vor Augen geführt hat. Wir Menschen unheimlich stark gesteuert, beeinflusst sind von allgemein gefassten Meinungen, auch wenn sie falsch sind oder Fehlmeinungen sind, dann gibt es scheinbare Sicherheit, wenn man diese übernimmt. Und eben das kritische Selbstdenken und Überprüfen ist nicht sehr verbreitet. Und man muss auch sagen, das wird in der Regel in den Schulen nicht gefördert. Mhm. Und die Computerwelt sowieso, die gibt ja nur Vorgegebenes, das man nachahmen muss als Kind. Und dann lernt man nicht selbstständig denken. Wir werden hier erinnert an Immanuel Kant, welcher eben damals, die Menschen waren so abhängig in der Idee, dass die Adligen besser seien und regieren dürfen, dass man gegen die nicht Gerichte haben darf. Und Immanuel Kant hat den Menschen versucht klarzumachen, dass sie selbst verschuldet sind an ihrer Unmündigkeit, weil sie eben nicht wagen, selber zu denken. Mhm. Die selbstverschuldete Unmündigkeit. Und wir haben gesehen mit dieser Corona-Geschichte und jetzt auch mit dieser Milchfrage, die sich stellen, wie stark die Menschen beeinflussbar sind. Ja. Das erinnerte mich auch jetzt in dieser Corona-Geschichte an die Nazi-Zeit. Wie konnte ein so begabtes Volk dermaßen den Kopf verdreht bekommen, dass sie so gehandelt haben und das zugelassen haben? Das ist nur dadurch möglich, dass eben das selbstständige kritische Denken nicht genug entwickelt worden war in der Kindheit.
Jetzt haben wir natürlich, unsere Zuschauer sind schon sehr kritische Denker. Und wenn ich jetzt gerade unseren Zuschauern auch mal gern noch einen Tipp mitgeben möchte, wie würden Sie jetzt einen perfekten Alltag für so ein einjähriges Kind gestalten? Also von Frühstück soll man eine Zwischenmahlzeit geben, Mittagessen. Oft höre ich auch die Frage, kann ich meinem Kind abends Brot geben? Da sind wir natürlich bei dem kritischen Punkt Getreide. Da können wir uns gleich auch noch kurz mal drum kümmern. Aber wenn wir jetzt mal kurz so einen perfekten Tag fixieren würden, so bei einem Einjährigen, wie starte ich, wie mache ich ein Mittag- oder Abendessen, dass es optimal für das Kind ist?
Ja, das Kind erwacht meistens, sobald es hell wird draußen und weckt die Eltern. Ja, dann ist es wichtig, dass man eben auch darauf eingeht. Und dann hat es in der Regel Durst und Hunger. Und dann, wenn man, ja, das einjährige Kind, wenn man dann, wenn es noch Schuppennahrung möchte, gestillt wird es dann meistens nicht mehr, dann wäre es gut, es wäre Mandelmilch und nicht diese eben verkrüppelten Eiweiße, diese adaptierenden Kuhmilchen. Es sollte auch viel Obst bekommen und es genügen eigentlich in diesem Alter schon 3 Mahlzeiten. Man kann, wenn man will, noch etwas Leichtes, Frugales geben am Vormittag und am Nachmittag. Und eben am Abend muss man in diesem Alter meistens noch vor dem Schlafen gehen etwas Flüssiges geben, zum Beispiel eine Mandelmilch, damit, weil die Kinder einen viel stärkeren, die Kleinkinder viel stärkeren Flüssigkeitsumsatz haben, größeren Flüssigkeitsbedarf, damit es in der Nacht nicht kommt und einem schläfen lässt und auch selber schlafen kann.
Und zum Mittagessen, was wäre da? Nur Gemüse? Also wenn man sagt Fenchel und Karotte, muss ich dazu Fleisch geben? Wie stelle ich jetzt als Mutter dieses Thema Eiweiß, Öle? Also was gibt es da für Erkenntnisse?
Ja, wichtig ist, das gilt eigentlich für ein einjähriges Kind wie für uns Erwachsene. Man sollte die Mahlzeiten immer mit Obst beginnen, in welcher Form dann auch immer.
Auch die Mittagsmahlzeit?
Auch die Mittagsmahlzeit, immer Obst, weil das Obst eben ganz andere Verdauungsenzyme und Hormonregulationen auslöst, als wenn wir mit warmem Essen beginnen. Und das Obst wird, wenn wir dazu noch trinken, kommt gleich in den Zwölffingerdarm und reguliert sehr schön die Darmflora. Wenn wir dann sollten wir die Rohkost nehmen, Salate, Rohgemüse und Nüsse.
Und die Rohkost, Rohgemüse, tue ich ganz fein dann im Mixer zu Brei.
Beim einjährigen Kind muss man es noch mixen, zu Brei machen.
Und ich koche es aber nicht, ich erhitze es nicht?
Nein, roh.
Ach.
Damit es lebendige Nahrung ist, damit eben die Energie der Photosynthese, die Photonen noch drin sind.
Das steht ja in keinem Kinderkochbuch drin.
Nein, es ist in Vorbereitung, aber das ist noch nicht so weit.
Okay.
Ja, und wenn man Warmes braucht überhaupt anschließend, wir sollten, um gesund zu bleiben, immer 2/3 Rohkost essen, lebendige Pflanzennahrung voraus und das Warme nachher. Und das sollte dann eben Vollwertkost sein. Die muss nicht vegan sein. Wir brauchen ja auch Vitamin B12. Es zeigt auch der Vitamin B12 Bedarf, dass der Mensch nicht von Natur aus Veganer ist. Mhm. Aber die vegane Ernährung ist eine gute Heildiät, weil eben oft die Milchproteine heute nicht vertragen werden.
Wenn ich jetzt dem Kind gerne Fleisch geben würde, was wäre da so die Idealbesetzung?
Ja, am besten ist gar kein Fleisch. Wenn man denkt, man müsse Fleisch geben, dann sollte das nicht wegen Protein sein, weil man hat viel zu schnell zu viel Protein. Der Körper braucht eigentlich das Eiweiß für den Zellersatz und nicht für den Betrieb. Und es ist nur 4% der Nahrung notwendig für den Zellersatz. Mhm. So genügt sehr wenig Eiweiß. Und was mehr Eiweiß ist, das belastet nur den Stoffwechsel.
Was wäre dann die ideale? Also aus dem Brokkoli dann das Eiweiß? Oder?
Ja, also wenn wir grüne Salate nehmen, die enthalten schon 8% Proteine. Mhm. Wenn wir Nüsse nehmen, da sind wir bei über 20%. Wenn wir Vollgetreide nehmen bei 25%, da haben wir schon viel Protein und das ist vollkommen genügend. Also Fleisch ist halt eigentlich obsolete Nahrung, weil es eben den Stoffwechsel nur belastet. Die Vegetarier, die haben alle wesentlich bessere Lebensdauer, viel weniger Herz-Kreislauf-Krankheiten, weniger Diabetes, weniger Demenz. Und so weiter. Wer unbedingt denkt, er sollte Fleisch essen, dann einfach möglichst wenig.
Super, jetzt ist unsere Zeit schon wieder vorbei. War wieder so spannend mit Ihnen. Vielen Dank, dass Sie heute hier waren.
Danke.
Und liebe Zuschauer, das war mal ein kleiner Einblick in diesen Übergang von der Stillzeit in die Nahrung, die wir dann unseren Kindern geben können. Ich habe wieder auch viel Neues gehört und finde das immer wieder spannend, wenn man sich wirklich mal mit Menschen unterhält, die wirklich über 40 Jahre Erfahrung haben mit Gesundheit, mit Kinderernährung, mit den Erwachsenen. Vielen Dank, dass Sie heute wieder dabei waren und auf bald. Tschüss.